Ja, dann würde ich direkt mal den Top 3 unserer 50. FAFB-Sitzung eröffnen zum Thema der C-Interpretation IFRS Nr. 5. Die Auswertung der Rückmeldung zum Entwurf hatten wir ja beim letzten Mal schon begonnen und waren, glaube ich, relativ ausführlich da ja noch an dem ersten Themenkomplex, nenne ich das mal, hängen geblieben, also insbesondere Ausweisfrage der Aufwandsseite, was uns aber natürlich auch noch hier betrifft, ist das Thema Zinsen auf Steuerrückerstattung, also nochmal die Gegenseite und natürlich auch das Thema Cashflow-Rechnung. Das haben wir uns jetzt für heute vorgenommen. Insbesondere, Ilka kann dann auch gerne nochmal ein bisschen einleiten, wo wir stehen. Und dann müssen wir einfach gucken, je nachdem, wie weit wir die Diskussion heute vorantreiben, ob wir dann sozusagen auf die Interpretation, die Neufassung, wenn man so will, den Deckel draufkriegen. Aber erstmal schauen wir uns jetzt den Rest der fachlichen Befassung an. Ja, Ilka, dann übergebe ich gerne an dich.
Ja, sehr gerne. Vielleicht nochmal als Einstieg, du hattest gerade erwähnt, wo wir stehen. Ich würde nochmal einen Recap machen zum Stand der Diskussion aus der letzten Sitzung, auch weil nicht alle Fachausschussmitglieder letztes Mal mit dabei waren. Wir hatten uns in der letzten Sitzung mit der Auswertung der Rückmeldung befasst und insbesondere die Zinsen auf Steuernachzahlungen diskutiert. Und wir hatten auf unseren Entwurf zwei Rückmeldungen insgesamt bekommen, davon eine sehr ausführliche ablehnende Stellungnahme, die Vorschläge insbesondere für Zinsen auf Steuernachzahlung und Zinsen auf Steuerrückerstattung nicht teilen und stattdessen für die Zinsen auf Steuernachzahlung im Ausweis in der Kategorie Finanzierung gefordert haben. Das haben wir in der letzten Sitzung ausführlich diskutiert, auch die vorgetragenen Argumente. Und aber im Ergebnis unsere Position des Entwurfs beibehalten. Und Kern der Überlegung aus der letzten Sitzung war, dass es sich bei diesen Zinsen auf Steuernachzahlungen um einen rechtlich selbstständigen Verpflichtung handelt, die ein separates Bilanzierungssubjekt darstellt und entsprechend separat von der zugrunde liegenden Steuernachzahlung zu bilanzieren ist und als solche eben gerade nicht aus einer Aufzinsung resultiert, sodass die Vorauszahlung oder die Voraussetzungen für einen Ausweis in der Kategorie Finanzierung entsprechend nicht erfüllt sind. Wenn man sich die Voraussetzungen in IFRS 18 anguckt, dann müsste es sich um eben in den aus Sicht der Stellungnahme gewünschten Ausweis in der Kategorie Finanzierung zu kommen, um eine Verbindlichkeit handeln, welche sich aus Geschäftsvorfällen ergibt, die nicht lediglich die Aufnahme von Finanzmitteln beinhalten, soweit so gut, das ist erfüllt, aber Zinserträge und Zinsaufwendungen aus solchen Verbindlichkeiten, die nicht lediglich die Aufnahme von Finanzmitteln beinhalten, dürfen nur dann in der Kategorie ausgewiesen werden, wenn das Unternehmen diese Aufwendung zum Zweck der Anwendung anderer IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt. Und exemplarisch wird an IFRS 18 an dieser Stelle eben das Beispiel genannt einer Aufzinsung einer Schuld nach IAS 37. Und dieses Kriterium ist eben für die betreffenden Zinsen auf Steuernachzahlung gerade nicht erfüllt, weil es sich bei diesen Zinsen eben nicht um eine Aufzinsung einer Verbindlichkeit handelt, sondern diese Zinsen auf Steuernachzahlung entstehen rechtlich selbstständig, nämlich dann, wenn die Steuerschuld festgesetzt wird und werden gerade nicht aufgrund einer Diskontierungsvorschrift gemäß IAS 37 ermittelt. Und der Umstand, warum es halt darauf ankommt, dass es sich um ein separates Bilanzierungsobjekt handelt, es handelt sich eben auch nicht um eine Aufzinsung nach IAS 12. IAS 12 selbst sieht auch keine Aufzinsungsvorschrift vor, sondern es ist eben ein separat entstehende Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen auf Steuernachzahlungen und dementsprechend keine Aufzinsung, die gemäß einem IFRS-Rechnungslegungsstandard zu ermitteln sind. Das ist die Kern der Überlegung, wie wir sie in der letzten Sitzung ja diskutiert haben. Und im Ergebnis stand dann das Ergebnis, dass die vorgeschlagene Regelung in der EDSC-Interpretation 5 so beizubehalten ist, aber die Begründung in der Textziffer B11 insoweit bislang missverständlich war und anzupassen ist. Soweit der Stand der Erörterung, und an der Stelle würde ich jetzt einmal in die Runde schauen, insbesondere für die Fachausschussmitglieder, die letztes Mal nicht dabei waren, ob das allgemein Konsens findet. Andreas.
Ja, ich persönlich teile die Auffassung, aber im Berufsstand der Wirtschaftsprüfer ist das leider nicht Konsens. Wir haben da durchaus unterschiedliche Auffassungen zu. Also, wir haben das auch beim IDW mal etwas länger diskutiert und konnten da keine Einigkeit erzielen, wie dieser Halbsatz zu verstehen ist, ob er so eng zu verstehen ist, wie ich ihn auch verstehe, wie er jetzt auch von dir ausgeführt worden ist. Es gibt aber durchaus auch andere Gesellschaften, die ihn nicht so verstehen und die dann durchaus eine Möglichkeit sehen, nach dem Zinscharakter hier Finanzierung zu zeigen. Ich wollte nur, also wie gesagt, meine persönliche Meinung also auch ist da gedeckt, aber es ist nicht so, dass das einhelliger Konsens im Berufsstand ist.
Ja, danke schön. Gibt's weitere Fragen, Meinungen? Peter.
Wie wird das denn in anderen Ländern gehandhabt?
Na, das ist ein schwieriger Punkt, weil, das haben wir letztes Mal auch diskutiert. Es kommt immer dann natürlich darauf an, wie die Steuersysteme in anderen Ländern gestrickt sind. Und da ist unsere Regelung in der Abgabenordnung sicherlich eine eigene, weil es in anderen Ländern tatsächlich der Umstand sein kann, dass der Zinssatz beispielsweise direkt an Basiszinssatz gekoppelt ist. Oder es kommt dann tatsächlich auf die spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Steuerrechts an in Bezug auf diese Zinsen auf Steuernachzahlung, Steuerrückerstattung. Denn soweit ja, hilft im Vergleich international nicht, weil man sich die hiesigen Regelungen dort anschauen müsste, um zu einer Einwertung zu gelangen. Und insofern steht auch deutlich im Entwurf bei uns drin, dass sich unsere Beurteilung oder die Interpretation nur auf das deutsche Steuersystem, deutsche Steuerjurisdiktion beschränkt. Und die Einschätzung in anderen Ländern entsprechend der jeweiligen Einzelumstände ganz andere sein kann, also andere Steuersysteme, andere Ausweis möglich.
Ja, also weiter tut sie nichts.
Dann vielleicht eine ganz offene Rückfrage an Andreas. Du sagtest, du trägst persönlich diese Auffassung mit. würdest du einen Hinderungsgrund sehen, dadurch, dass es das es andere Auffassungen im Berufsstand gibt, die Interpretation? Ja.
Also das einzige Störgefühl, was ich habe, ist, unsere Aufgabe ist es ja, da zu interpretieren, wo deutsches Recht spezifisch oder deutsche Besonderheiten spezifisch da sind. Und der Streit, der zumindest im Berufsstand entbrannt ist, ist natürlich, wie ist dieser Halbsatz im 1861 zu verstehen. Ja, das geht natürlich deutlich über das hinaus, was eigentlich Gegenstand unserer Befassung ist. Das ist wie hier ein Halbsatz im Standard selbst zu interpretieren ist. Und das ist so das einzige Störgefühl, was ich habe.
Also meinst du, Andreas, dass wir so ein bisschen auch sozusagen ein Präjudiz schaffen könnten für andere Länder mit der Argumentation dann?
Ja, genau.
Ja, ich meine, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ne, weil so ganz isolieren kannst du so einen deutschen Rechtsraum dann eigentlich fast nie, ne? Ich meine, man könnte jetzt natürlich überlegen, ob man es noch klarer in die Interpretation dann reinschreibt als Disclaimer, so nach dem Motto, ist jetzt sozusagen eine individuelle Betrachtung für unseren Rechtsraum und soll halt kein Präjudiz sein für andere. Wie weit das dann standhält und hilft, weiß ich nicht, aber das könnte man natürlich noch machen, um das nochmal zu bekräftigen. Gut, ja, okay. Na, ansonsten würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter, Iga.
Na, also ich würde in der nächsten Runde, wenn wir einmal mit den Rückmeldungen durch sind, ohnehin nochmal auf den vorgeschlagenen Wortlaut schauen wollen. Ich sehe gerade, Jens hebt seine Hand.
Ja. Entschuldigung, ich war nicht schnell genug, auf dem Handy diesen HD-Button zu finden. Vielleicht auch noch eine Anmerkung zu Andreas. Also ich höre auch diese andersläufigen Stimmen, die breiter sind als unser spezifisches Thema in Deutschland. Ich denke auch, vielleicht mit dem Disclaimer sollten wir arbeiten. Ich sag mal so, wir sind sehr transparent in unserer Arbeit und veröffentlichen diese Sachen auch. Ich glaube, in anderen Ländern gibt es das auch, wo die Guidance vielleicht lokal interpretiert wird, das vielleicht auch eigentlich Auswirkungen, ich sag mal, in weitere Richtungen hat. Also das sollte uns zumindest nicht definitiv aufhalten. Aber meine persönliche Meinung deckt sich genauso mit der von dir vorgetragenen, Ilka, und auch das, was Andreas und das andere gesagt haben. Also das sollte uns zumindest nicht vollständig aufhalten an der Stelle.
Okay, dankeschön. Gut, dann würde ich vorschlagen, schauen wir als nächstes auf die Zinsen auf Steuerrückerstattung. Ich scroll mal in der Unterlage 3b weiter runter. Auch da hatten wir eine Rückmeldung bekommen aus der Stellungnahme. Hier ein Ausweis in der Kategorie Investition gewünscht. Unsere Argumentation, und so ist sie bislang auch im Entwurf enthalten, war die, dass ein Ausweis in der Kategorie Investition regelmäßig ausscheidet, weil die Voraussetzung hierfür wäre, dass es sich um einen Ertrag aus einem Vermögenswert handelt, der weitgehend eigenständig und unabhängig von den anderen Ressourcen des Unternehmens einen Ertrag erwirtschaftet. Und diese Voraussetzung ist im Regelfall, und wir haben auch regelmäßig geschrieben im Entwurf, nicht erfüllt, weil die Steuerrückerstattungsforderung als zugrunde liegender Vermögenswert gerade nicht weitgehend eigenständig und unabhängig von den anderen Ressourcen eines Unternehmens einen Ertrag erwirtschaftet, weil zumindest eine ja, mittelbare oder unmittelbare Abhängigkeit vom Operating Profit oder vom Ergebnis vor Steuern gegeben ist und damit eben der Bezug zur operativen Tätigkeit gegeben ist und eben keine eigenständige, kein eigenständiger Ertrag aus einem Vermögenswert vorliegt. Wir hatten allerdings auch diskutiert, dass es durchaus Umstände geben könnte, in denen die Voraussetzung für einen Ausweis in der Kategorie Investition erfüllt sein kann. Und gedacht hatten wir an Umstände, in denen das Unternehmen beispielsweise zur Vermeidung von Steuernachzahlungen und den Zinsen darauf eben sehr hohe Vorauszahlungen geleistet hat und durch den sehr hohen Überschuss an Vorauszahlungen eben auch einen hohen Zinsertrag dann realisiert. Das könnte halt ein Beispiel sein, infolgedessen eben die Voraussetzung für einen Ausweis in der Kategorie Investition erfüllt sein. Das ist bislang unsere bisherige Argumentation. Und in den Stellungnahmen oder in der Stellungnahme zum Entwurf wurde eben unsere Auffassung nicht geteilt und hingewiesen wurde darauf eben, dass die Zinsen möglichst in der Kategorie Investition zugeordnet werden sollten. Und als Argument wurde insbesondere vorgetragen, dass man sich hier sehr einseitig darauf fokussieren würde, wie diese Steuerrückerstattung entsteht und dabei vernachlässigen würde eben, dass der Vermögenswert als Zinsträger fungiert und aufgrund dessen eben die Voraussetzungen für einen Ausweis in der Kategorie Investition erfüllt sein. Frage in die Runde. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen, Meinungen, wie wir mit dem Entwurf an der Stelle verfahren sollten? Also sollten wir unsere Position revidieren oder beibehalten? Wie sind da die Meinungen aus der Runde?
Beibehalten, würde ich sagen.
Beibehalten? Sie liegen bei Andreas?
Ja, richtig beobachtet.
Mein Sichtfenster ist eingeschränkt, deswegen sehe ich nicht alle.
Ja, weitere Wortmeldungen gibt es aber nicht im Moment. Aber einen Daumen hoch gibt es.
Sehr gut. Dann ein Stück weitergehen. Wir hatten noch eine zweite nicht öffentliche Rückmeldung, die mehr redaktionelle Anmerkungen geäußert hat. Auch die sind jetzt hier im Folgenden in der Unterlage 3b aufgeführt. Die erste redaktionelle Anmerkung bezieht sich auf die Textziffer B11 Satz 4 und 5. Und dort den Hinweis, dass wir im Zusammenhang mit dem Ausweis bei Zinsen auf Steuernachzahlungen auf die Textziffer 59 in IFRS 18 verweisen. Und der Hinweis ist aber der, dass die Textziffer 61 die eigentliche Ausweisvorschrift ist und die Textziffer 59 in IFRS 18 nicht die Ausweisregel selbst beinhaltet, sondern die Differenzierung zwischen Verbindlichkeiten, welche sich aus Geschäftsvorfällen ergeben, welche lediglich die Aufnahme von Finanzmitteln versus lediglich nicht die Aufnahme von Finanzmitteln beinhalten, also nicht die eigentliche Ausweisvorschrift selbst beinhaltet. Da wäre mein Vorschlag, und so habe ich es auch im überarbeiteten Entwurf dargelegt, stimmt, und hier wäre die zu referenzierende Textziffer eben zu aktualisieren, dass man auf die Textziffer 61 geht, wenn man auf die entsprechende Ausweisvorschrift referenziert. Das habe ich übernommen. Die nächste Anmerkung ist die, und die hat sich zumindest Status jetzt ein Stück weit revidiert. Da war der Hinweis der, dass die Vorschriften zum Diskontierungszinssatz sich in IAS 37 in der Textziffer 47 befinden und nicht wie im Entwurf dargelegt in Textziffer 45. Auch diesem redaktionellen Hinweis stimme ich zu und würde den Verweis entsprechend, wenn wir vom Diskontierungszinssatz nach IAS 37 sprechen, aktualisieren auf die Textziffer 47. Derzeit aktuell den entsprechenden Satz in der Begründung haben wir gelöscht. Von daher hat sich diese redaktionelle Anmerkung auch erübrigt. Aber falls wir auf den Diskontierungszinssatz nach IAS 37 verweisen sollten, dann eben Textziffer 47. Dann hatten wir noch eine weitere Anmerkung, die sich auch auf die Begründung im Entwurf bezieht, in der Textziffer B11 Satz 6. Da haben wir den Hinweis erhalten, weil wir bislang damit argumentiert hatten, dass der anzuwendende Zinssatz nach IAS 37 regelmäßig nicht dem Zinssatz nach Abgabenordnung entspricht, erläutert. Und der Hinweis, den wir bekommen haben, ist, dass eine Aufzinsung nicht nur nach IAS 37 selbst ergeben kann, sondern theoretisch auch in analoger Anwendung von IAS 37 auf Steuerschulden nach IAS 12. Weil IAS 12 aber selbst eben keine Vorschriften zur Diskontierung erhält, würde in der Praxis mitunter auch eben eine analoge Anwendung erfolgen, der Diskontierung auf die Steuerschulden, tatsächlichen Steuerschulden nach IAS 12. Und insofern war der Hinweis zu unserer Interpretation der, dass eine Aufzinsung nicht nur nach IAS 37 nach der Vorschrift, sondern eben analog auch über IAS 8 und IAS 37 für IAS 12 erfolgen kann. Den Hinweis habe ich bislang nicht umgesetzt, weil wir in der letzten Sitzung diskutiert haben, dass es sich bei den Zinsen auf Steuernachzahlung ja gerade nicht um eine Aufzinsung nach IFRS-Rechnungslegungsvorschriften handelt und im überarbeiteten Entwurf entsprechend auch vorgeschlagen habe, den Satz in der Textziffer B11 zu löschen und zu ersetzen durch eine anderweitige Begründung. Insofern haben wir den Hinweis bislang aktuell noch nicht umgesetzt im überarbeiteten Entwurf. Und last but not least haben wir noch den Hinweis erhalten zu Textziffer B13, dass eine Aufzinsung nach IAS 37 nur dann sachgerecht ist, wenn der entsprechende Effekt selbst wesentlich ist. Dem Hinweis kann ich uneingeschränkt zustimmen. Und wir hatten, glaube ich, aber in meiner Erinnerung ohnehin eine entsprechende Regelung selbst bereits in der Interpretation im Entwurf vorgesehen, die auf das Erfordernis, dass es ein wesentlicher Effekt sein soll und muss, ohnehin schon bereits enthalten. Insofern habe ich den Hinweis auch noch nicht umgesetzt. Gibt es bis hier, weil das sämtliche Anmerkungen jetzt zur Frage 1 waren, zum Ausweis in der G&V, Anmerkungen, abweichende Ansichten oder Meinungen? Das scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Dann hatten wir noch die Frage 2 zum Ausweis von Zahlungsströmen aus erhalten und gezahlten Zinsen auf Ertragssteuern in der Kapitalflussrechnung. Hier hatten wir vorgeschlagen, dass wir zwar keine konkrete Ausweisvorschrift, keine konkrete Regelung in die Interpretation 5 mit aufnehmen, haben aber darauf hingewiesen, dass Zahlungsströme aus gezahlten Zinsen auf Ertragssteuern den Zahlungsströmen aus Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind, sofern diese Zinscharakter aufweisen und somit Finanzierungskosten darstellen. Andernfalls, beziehungsweise sofern diese Strafcharakter aufweisen, sind sie der betrieblichen Tätigkeit zuzuordnen. Und umgekehrt hatten wir formuliert, dass Zahlungsströme aus erhaltenen Zinsen auf Ertragssteuern den Zahlungsströmen aus Investitionstätigkeit zuzuordnen sind, sofern diese Zinscharakter aufweisen. Wenn das nicht der Fall ist, sind sie den Zahlungsströmen aus der betrieblichen Tätigkeit zuzuordnen. Zu der Frage 2 hat sich die eine Stellungnahme, die wir erhalten haben, zustimmend geäußert, also dem Vorschlag wurde zugestimmt. Und zum zweiten haben wir einen redaktionellen Hinweis erhalten, dass aus der Begründung in Textziffer B15 darauf verwiesen wird, dass im Falle von gezahlten bzw. erhaltenen Zinsen danach differenziert wird, ob diese Zinscharakter oder Strafcharakter aufweisen. Und das Wort Strafcharakter lässt sich so nicht explizit aus IS 7 und der entsprechenden Textziffer in der Basis for Conclusion ableiten oder rauslesen. Und insofern kam die Frage auf, ob wir dieses Wort Strafcharakter nicht löschen sollten. Und das oder beziehungsweise das besser erläutern sollten. Also diese Rückfrage kam auf. Als Hintergrund, woher wir das Wort Strafcharakter genommen haben, das hat sich so ein bisschen aus der seinerzeitigen Diskussion um die DSC-Interpretation 4 ergeben. Seinerzeit hatte der EFS-Fachausschuss in Bezug auf den Ausweis erörtert, dass die hiesigen 6% damals neben einer Zinskomponente sicherlich auch einen Strafcharakter ausweisen und dann aber argumentiert, dass dieser Strafcharakter alleine nicht ausreicht, um einen Ausweis in der Zeile Ertragssteuern zu rechtfertigen. Das nur zum Hintergrund, wo wir dieses Wort Strafcharakter hergenommen haben. Also Diskussion steht aber, ob wir die Textziffer B15 hier anpassen und das Wort Strafcharakter rausnehmen, löschen oder durch eine anderweitige Formulierung ersetzen. Ja, das als Überblick, das sind die Anmerkungen, die wir zu Frage 2 bekommen haben. Gibt es dazu Anmerkungen, Fragen, Meinungen? Scheint einmal nicht der Fall zu sein, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns den überarbeiteten Entwurf anschauen und dann darüber entscheiden, wie wir mit dem Entwurf weitermachen. Ja, ich habe jetzt die Unterlage, nicht öffentliche Unterlage, mit dem überarbeiteten Entwurf geteilt. Und natürlich als ersten Schritt die Konsultationsfragen und alles gelöscht. Und die erste inhaltliche Änderung, die wir vorgenommen haben, erfolgt in der Begründung in Textziffer B11. Wie angesprochen, haben wir hier zum einen die Referenzen angepasst, entsprechend den redaktionellen Anmerkungen, dass wir auf die Textziffer 61 in Bezug auf Ausweisvorschriften für Verbindlichkeiten, welche nicht lediglich die Aufnahme von Finanzmitteln beinhalten, aktualisieren. die auf Textziffer 61 in Verbindung mit Textziffer 59 abstellen. Und die zweite vorgeschlagene Änderung wäre eine Anpassung der Begründung, dass wir die Sätze 4 und 5 in Textziffer B11 ersetzen durch den folgenden Satz. Da Zinsen auf Steuernachzahlung nicht aus der Aufzinsung des abgezinsten Betrags einer Rückstellung resultieren, sondern eine von der steuerlichen Hauptleistung separat zu bilanzierende Verpflichtung darstellen, sind auch die Voraussetzungen nach EFS 18 Textziffer 61 in Verbindung mit Textziffer 59b nicht erfüllt. Das als neuer Satz in Textziffer B11. Gibt es dazu Anmerkungen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehe ich einmal weiter im Text. Und das ist dann die Textziffer B15. Und dort taucht die angesprochene Formulierung Strafcharakter auf. Bislang heißt es dort im sechsten Satz, weisen gezahlte Zinsen auf Ertragssteuern hingegen einen Strafcharakter auf, sind sie den Zahlungsströmen aus der betrieblichen Tätigkeit zuzuordnen. Hier wäre der Vorschlag, ich hatte ja auch schon im Vorfeld von Jens eine Anregung erhalten, wie man es anderweitig formulieren könnte, ohne das Wörtchen Strafcharakter. Man könnte entweder formulieren, weisen gezahlte Zinsen auf Ertragssteuern hingegen keinen Zinscharakter auf, sind sie den Zahlungsströmen aus betrieblicher Tätigkeit zuzuordnen, oder andere Formulierung wäre, andernfalls sind sie den Zahlungsströmen aus der betrieblichen Tätigkeit zuzuordnen. Also das wäre jetzt auch mein Vorschlag, wie man es ohne das Wort Strafcharakter formulieren könnte. Findet das Zustimmung? Sie nicken?
Ja, also ich würde dem zustimmen, dass Strafcharakter rauskommt, das hatten wir schon. Ich würde aber ehrlicherweise ganz allgemein, dass es andernfalls betrieblich ist, eher präferieren. Nicht ein weiteres Wort, was gegebenenfalls wiederum zu definieren ist, aufzunehmen. Insofern die ganz, so wie du es glaube ich jetzt auch am Ende sagtest, einfach die letzte, die allgemeinste Formulierung, wenn es das nicht ist, ist halt was anderes. Gut, es ist eigentlich selbsterklärend, dass alles, was nicht in die anderen Kategorien kommt, kommt in betriebliche Tätigkeit, aber das zur Klarstellung finde ich gut.
Okay. Also dann formulieren wir andernfalls, sind sie den Zahlungsströmen. Ja, okay, sehr gerne. Ja, und das wären dann auch schon die Änderungen, soweit wir sie vorgeschlagen haben. Gibt es weitere Anmerkungen zum Entwurf, zu Formulierungen? Scheint nicht der Fall zu sein. Wenn ich Andreas dich jetzt richtig verstanden habe, wir sollten vielleicht dann dennoch mal an einer oder anderen Stelle schon noch mal deutlicher machen könnten, dass sich unsere Interpretation ausschließlich auf den deutschen Rechtsraum bezieht und keine Präjudiz für andere Sachverhalte, Steuersysteme haben soll?
Ja, finde ich gut. Also in die Richtung, Jens hat es ja auch so, Jens Berger hat es ja auch so in die Richtung bewegt. Ne? Ich glaube, das sollte man da wirklich klarstellen, was wir tun. Und vor allem, was wir nicht tun.
Mhm. Mach mit gerne. Ja, Sven, dann wären wir fachlich einmal durch mit den Anmerkungen. Die Frage wäre, ob wir heute auch zur Abstimmung kommen wollen. Ja, wir haben Sven gerade verloren.
Nein, das ist so eingefroren los.
Warten wir mal ein Sekündchen.
Ja, aus Sicht des Fachausschusses könnte man ja zu einer Abstimmung kommen. Da könnten jetzt nur noch übergeordnete politische Gründe dagegen sprechen, die wir nicht übersehen. Und dafür ist dann Sven zuständig und verantwortlich. Ja, nur meinen zu haben. Aber ich meine, ich habe schon den Eindruck, dass wir hier alles diskutiert haben.
Sehe ich genauso wie Carsten.
Ja.
Sehe ich auch so. Die noch zu ergänzende Negativabgrenzung, was wir nicht machen, ändert ja nicht an dem, was wir fachlich besprochen und auch entschieden haben, sondern es will nur klarstellen, keine Veränderung der Interpretation.
Ja, ist mal wieder.
Jetzt kommt er wieder.
So, ich bin mal aufs Handy umgestiegen. Gerade als du den entscheidenden Satz gefragt hast, da hat mein Computer auch mal Angst bekommen. Ja? So. Ja, irgendwie das Netz gerade weg gewesen. Ja, ich vermute, du wolltest fragen, ob wir über die Interpretation jetzt beschließen.
Genau.
Das können wir gerne machen. Das sollten wir auch machen, weil wir ein Quorum haben. Ja. Ja, also dann frage ich nochmal ganz offiziell, ob es jemanden gibt, der gegen die vorliegende Interpretation stimmt, wie wir sie jetzt besprochen haben, wie gesagt, noch mit diesen kleineren Anmerkungen, insbesondere das Thema mit dem Disclaimer, ist jemand dagegen? Niemanden? Enthält sich jemand? Das ist auch nicht der Fall. Dann ist hiermit die Interpretation einstimmig von den anwesenden FA-Teilnehmern angenommen. Vielen Dank. Und dann können wir auf der Basis die weiteren Schritte angehen und denke mal, das Ding dann auch relativ zeitnah veröffentlichen. Werden sicherlich nochmal parallel auch eine Info ans Ministerium geben, aber das wird uns jetzt dann nicht weiter aufhalten im Prozess. Also insofern vielen Dank und dann können wir da einen Haken dran machen.
Dankeschön.
Gut. Ja, dann beschließen wir damit den Tagesordnungspunkt.